Frau Lasnik und Herr Hiesmeier, vielen Dank für die zweite Einladung hier nach Herrnstein. Ich bin sehr gerne gekommen und entführe Sie jetzt ein bisschen in ein anderes Gebiet als meine beiden Vorredner, aber es hat auch mit diesem Thema zu tun. Und ich kann es vorwegnehmen, als ich am 28. August 2014 anlässlich der letzten, der größten Ebola-Epidemie an einer europäischen Telefonkonferenz als einer der einzigen Ja gesagt habe, hat eben diese Sache dann begonnen und der Druck ist gestiegen auf mich, da weiterzumachen. Und ich erzähle Ihnen in den nächsten Minuten, wie das Ganze gekommen ist. Gefahr gebändigt. Die Ebola-Kiste. Ja, Herr Hiesmeier, wenn das so einfach wäre, dann hätten wir keine Probleme. So einfach ist das aber nicht. Es wäre schön. Ebola-Kiste, was, damit Sie sich etwas darunter vorstellen können, das ist keine Kiste, sondern das ist eine Hülle. Sie sehen hier verschiedene Aufnahmen von der aktuellen Hülle. Hier eine Ansicht von hinten. Ganz wichtige Entwicklung über die Zeit, das ist eine Schleuse, die wir verwenden können, um immer wieder neue Gegenstände in die Hülle hineinzubegeben, ohne dass das Ganze kontaminiert ist. Das ist ein komplizierter Zip-Mechanismus, aber funktioniert gut. Dann die Seitenansicht mit einem durchgehenden Rissverschluss aus Amerika, aus der Tauchindustrie, der ist wasser- und chemiedicht. Einmal geschlossen ist wirklich zu. Zieht man durch, Frontansicht und das Teil hinten mit einem Abfallsack integriert, den man von innen her befüllen kann. Dient am Anfang noch als Kofferraum, wo wir verschiedene medizinische Module gelagert haben, die wir allenfalls dann brauchen. Um das geht es, um dieses Virus Ebola, und vielleicht erinnern Sie sich noch, das Ebola-Virus ist ja ursprünglich im damals Zaire, also heutige Demokratische Republik Kongo, zum ersten Mal in den 70er Jahren entdeckt worden und nach diesem Fluss, eben dem Fluss Ebola im Kongo, benannt worden, weil die Struktur des Virus sehr ähnlich ist diesem Lauf des Ebola-Flusses im Kongo. Und 2014, genauer gesagt Dezember 2013, ist ja diese größte Epidemie ausgebrochen in diesen drei Staaten, Guinea, Sierra Leone und Liberia, und hat Maße angenommen, wo sie vorher noch nicht gehabt hat. Das Risiko für die Schweiz und Europa kann ich zusammenfassen, sehr klein, sehr gering, auch heute noch. Allenfalls könnte es sein, dass Mitarbeiter von internationalen Hilfswerken repatriiert werden, die dann erkranken oder schon erkrankt sind, oder allenfalls über Asylsuchende Einschleppungen vorkommen könnten. Aber insgesamt sehr geringes Risiko für die Schweiz, für Europa, und wahrscheinlich haben Sie seit Wochen, seit Monaten nichts mehr von Ebola gehört, obwohl es ist ein Thema. Aber man hört in den Medien nichts mehr. Kommt natürlich dann die Frage, Herr Professor Bein, von Ihrem Vortrag her, darf man Nein sagen? Darf man einfach wegschauen? Als Individuum natürlich, als Medizinalperson darf man sagen, interessiert mich nicht, ist zu weit weg von Europa, das müssen die Leute dort selber schauen. Als Spital kann man sagen, bei uns am Spital gibt es keine Behandlungen. Man weiß von Amerika, von diesem meinten, dieser Krankenschwester, die repatriiert wurde, infiziert war. Und das Spital hatte von Stund an praktisch keine Patienten mehr auf der Notaufnahme, wie ausgestorben. Können wir als, oder können die Gesundheitspolitiker von Europa sagen, interessiert uns nicht, muss Afrika lösen? Können wir als Schweiz sagen, nein? Kann ich als REGA sagen, nein, machen wir nicht? Als Schweiz, wir haben eine langjährige humanitäre Tradition. Wir haben viele humanitäre Organisationen an Ort Genf stationiert mit dem Hauptsitz. Das ist der Rote Red Cross, das ist der Rote Halbmond, das ist WHO, das ist das IKRK und viele andere mehr. Und wir als REGA haben auf unseren Flugzeugen, auf unseren Helikoptern das Rote Kreuz drauf, und das verpflichtet gemäß den Rotkreuz-Grundsätzen gibt das eine moralische Verpflichtung. Und deshalb habe ich am 28. August 2014 dann Ja gesagt und habe gesagt, ich versuche etwas. Wenn man das dann gegenüberstellt, die ersten 14 Monate von diesem Ausbruch in Westafrika im 2014, Todesfälle, registrierte Todesfälle von 11.000 mit einer sicher sehr hohen Dunkelziffer, gegenüber der jährlichen Sterbequote von Tuberkulose mit 1,5 Millionen toten Patienten pro Jahr aufgrund von Tuberkulose, dann müsste man eigentlich sagen, ja, die Investition in Ebola ist wahrscheinlich weniger prioritär als in Tuberkulose, die eigentlich eine vermeidbare und behandelbare Krankheit darstellt. Das ist so ein Gedanke, der mich immer wieder beflügelt. Wer will, sucht Wege. Wer nicht will, sucht Gründe. Ich habe die obere Zeile genommen. Schon angesprochen, diese Telefonkonferenz von europäischen Air Ambulances haben eigentlich 90% an dieser Telefonkonferenz gesagt, nein, wir machen nicht mit. Und ich war eigentlich einer der Einzigen, der gesagt hat, ich versuche mal etwas. Ich hatte ja auch noch nichts, aber ich versuche mal was. Und dann gab es Workshops am 1.10.2014, am 11.02.2015 im Europaparlament in Luxemburg, durfte ich da vorstellen, was ich am 1. Oktober schon erarbeitet habe. Und dann am 11.12. habe ich die erste Transporteinheit vorgestellt und habe gesagt, in 2 Tagen bin ich parat und der Einsatz kam. Am 14.02. kam er. Also ich hatte etwa 4 Monate Entwicklungszeit für diese Einheit, die ich Ihnen jetzt dann vorstelle. Was gab es bisher in der Welt? Es war Phoenix Air von Georgia, die waren unterwegs mit dieser Einheit. Das ist eine Einheit, die sie dann in den Flieger hinein bringen und dort den Patienten behandeln. Der Patient muss aber in einem Schutzanzug die Treppe zum Flieger hinaufgehen und in diese Kabine hineingehen, hat einen Vorraum und dann nochmals den Hauptraum und da kann er sich dann vom Schutzanzug ausziehen, auf die Liege sich begeben und die Medicals kommen dann hinein im Schutzanzug und behandeln ihn. Das Ganze dauert aber, wenn er dort drin liegt, am Monitor eine Komplikation ist, die Medicals von außen hineingehen, dann brauchen sie etwa 15-20 Minuten, bis sie im Schutzanzug drin sind und beim Patienten dann drin sind. So wurde der Patient nach Hamburg transportiert, ein Patient in Deutschland. Relativ aufwendiges Verfahren, das nennt sich Open Isolation Concept. Der Flieger ist ähnlicher Langstreckenflieger wie unserer. Da kann man etwa 7500 Kilometer fliegen, ohne hinunterzugehen, um fuelen zu müssen. Dann Medicair aus Frankreich hat auch eine Schutzhülle bereits auf dem Markt gehabt. Sie sehen diese Hülle sowie ein kleiner, ja, man kann nichts machen am Patienten, sind auch nur für kleinere Leute geeignet, maximal 1,75 Körpergröße, sonst passt das nicht. Und der Flieger ist eine Cessna Citation Bravo. Da haben Sie keine Stehhöhe, da können Sie nur in geduckter Position sitzen, da können Sie eigentlich nicht am Patienten arbeiten. Und die Citation, die kann Westafrika nach Europa, braucht sie 2-mal zwischenzulanden, um zu fuelen. Und wenn Sie eine Landung machen, die nicht in einem normalen Fahrplan drin sind, müssen Sie deklarieren, warum Sie landen möchten und was sie an Bord haben. Wenn sie dann sagen, sie haben Ebola-Patienten an Bord, dann wird es vielleicht etwas schwierig mit der Permission, aber irgendwann gehen sie einfach runter. Für mich hat das eigentlich gut gepasst. Ich war schon immer dran, etwas für hochinfektiöse Patienten dran herum zu studieren. Es hat eigentlich der Zeitpunkt gepasst, dass ich das jetzt noch mehr angehen kann. Und die Idee ist eigentlich dann gekommen aus der Isolette und zusammen mit einer Frage von den Piloten. die sich natürlich sofort gesagt haben, Moment, da müssen wir noch einige Sachen miteinander besprechen. Wie ist dann die Luftzirkulation in einem Flieger? Besteht da ein Risiko für die Piloten, auch für andere Infektionskrankheiten? Und was geschieht bei einem plötzlichen Druckverlust in der Kabine? Wie geht das dann mit einer Hülle? Das musste ich zuerst lösen. Schauen wir doch zuerst die Luftzirkulation im Flieger. Es kam dann auch in der Presse, kann ich mich in einem normalen Flugzeug mit der Ebola anstecken, über die Air Condition oder nicht? Und da kann man sagen, nein, Ebola funktioniert über direkten Kontakt mit Körperflüssigkeiten und nicht, zum Glück nicht, eine Übertragung über die Luft. Wenn Sie einen Sicherheitsabstand von 1,5 Meter einhalten, dann sollte eigentlich nichts passieren. Kurzer Exkurs in die Air Condition von Fliegern. Es ist bald vielleicht wieder Grippezeit und mit Blick zu Mio, Fernreisen, der Kluge reist im Zuge oder ist auch der Flieger etwas oder muss man Angst haben, wenn hinter einem ein Fluggast etwas häufig hustet, dass dann über die Air Condition der ganze Flieger mit diesen Viren oder Bakterien angesteckt wird. Sie sehen hier in sogenannte Green Aircraft von einem Airbus und Sie sehen hier die Luftzirkulation, die dann in den Panels oben über den ganzen Flieger hinunterkommt und der Flieger ist so organisiert, Sie sehen das auf dem Schema, das ist ein Airbus 320, hat drei Sektoren, ein Sektor für das Cockpit und zwei Sektoren für den Raum, wo die Passagiere sitzen. Und die Luftzirkulation funktioniert so, dass die Luft wird verdichtet in den Triebwerken, damit der Flieger überhaupt nach vorne geht. Und ein Teil dieser Luft wird abgezapft, sogenannte Zapfluft, und wird in die Klimaanlage hineingegeben. Die geht dann nicht durch den ganzen Flieger von vorn nach hinten, sondern dort, wo Sie sitzen, kommt die Luft von oben hinunter und wird eigentlich so in einem Kreis unten wieder abgesogen. Und dann eben in diesen Sektoren wieder abgesogen, geht zurück und geht hier durch einen HEPA-Filter, also wo 99% der Bakterien oder Viren herausgefiltert werden und mischt sich wieder mit dieser Zapfluft von den Triebwerken. Bei einem modernen großen Flieger, zum Beispiel Airbus 777 oder 380, haben Sie hier Cockpit und dann sechs Sektoren. Und im Airbus 380 wechselt die gesamte Luft innerhalb von 2 Minuten einmal. Also alle 30 Mal pro Stunde wird die ganze Luft ausgewechselt in einem Verhältnis von Zapfluft zu, Sie sehen das hier, Airbus von Emirates, in einem Verhältnis Zapfluft zu Umluft von 60 zu 40 über diesen HEPA-Filter wieder zurück in die Kabine. Die Umluft ist wichtig wegen dem Feuchtigkeitsgehalt. Je weniger Patientinnen und je weniger Fluggäste in einem Sektor sind, desto weniger Feuchtigkeit entsteht. In der Economy-Klasse ist die Feuchtigkeit höher als vorne, das heißt aber nicht höher als 14-15% ist die Luftfeuchtigkeit. Deshalb sollten Sie in einem Flieger Langstrecken reisen, viel trinken wegen dem Austrocknen der Schleimhäute, die dann eben besonders anfällig wären für Infekte. Bei uns, bei unserem Flieger, wir haben überhaupt keine Zapfluft, sondern wir haben nur Frischluft. Wir wechseln nur mit Frischluft, haben aber keine Sektoren, sondern nur ein Sektor. Der Flieger ist dafür zu klein. Daraus ist entstanden, aus dem HEPA-Filter und der Luftzirkulation, dass ich die Idee hatte, ich baue einfach einen kleinen Rumpf in den Flieger hinein und nehme eigentlich die Idee von der Luftzirkulation in diese Hülle, sodass am Kopf oben die Luft durch einen Filter am Fußende mit Unterdruck angesaugt wird aus der Kabine, durch die Hülle hindurchgeht, am Fußende über einen HEPA-Filter wieder ins Cockpit, in den Rumpf hinausgeht. Und so eigentlich saubere Luft wieder hinausgeht, aber ich kann das mit einem Unterdruck machen. Und ich habe gesagt, ich kann nicht Open Isolation machen. Ich habe einfach viel zu wenig Personal. In diesen Schutzanzügen dürfen Sie nicht länger als 2 Stunden arbeiten, weil die Belastung zu groß ist. Dann müssen Sie ausgewechselt werden. Und ich kann da nicht 20 Leute mitnehmen für einen 7-stündigen Flug. Das geht einfach nicht. Also muss mich beschränken und habe dann gesagt, Closed Isolation. Wenn der Patient in der Hülle drin ist, dann ist alles safe und ich kann normal ohne Schutzanzug von draußen an der Hülle arbeiten. Und wenn ich den Patienten weitergebe, muss die Hülle so kompatibel sein, dass ich auf irgendwelches baren Rollgestell die Hülle drauf machen kann und weitergeben kann. Plötzlicher Druckverlust in der Kabine, das muss ich dann noch lösen, bevor die Piloten zufrieden waren. Und das war das schon ein bisschen Aufwand. Sie sehen hier einen Bericht aus dieser Zeit, Oktober. 24. Oktober in Amerika hat ein Verkehrsflieger einen akuten Druckabfall gehabt. Er musste sofort sinken. Das Ganze ging gut, die Landung ging gut und auch niemand kam zu Schaden. Einige Patienten mussten wegen Ohr- und Sinusproblemen ins Krankenhaus, aber eigentlich nichts Tragisches. Ich bin dann hingegangen und habe geschaut, was passiert, wenn wir aufsteigen auf 10.000 Meter. Was mit dieser Hülle passiert, wenn Sie einen akuten Druckabfall haben. Und sehen Sie selbst auf 8.500 Meter, was passiert, wenn man das in der Flugsimulationskammer macht. Sie sehen diese akute Überblähung. Und jetzt war für mich die Frage, ja, diese Hülle von Medicare, darf man überhaupt so fliegen, wenn Sie Ebola, wenn Sie Flüssigkeiten in dieser Hülle haben? Sie haben eine solche Explosion, die Hülle reißt ein und das Ganze zerstäubt nach draußen, dann ist der Flieger kontaminiert und Sie können diese Maschine für die nächsten Monate irgendwo hinstellen, aber da steigt niemand mehr ein. Wir sind dann aufgestiegen auf 10.300 Meter. Das ist der Kollege vom Fliegerärztlichen Institut in Zürich. Er hat noch nie eine solche Simulation ausgelöst im Raum drinnen. Deshalb haben wir einfach als Vorsichtsmaßnahme eine Schutzbrille, Sonnenbrille angezogen, vielleicht wenn das Zeug um die Ohren fliegt. Also 10.300 Meter. Die Idee war zu zeigen, dass die Hülle einreißt. Das war eigentlich die Hypothese. Noch die größere Explosion. Und wir waren dann sofort gespannt, die Hülle kontrolliert. Anfangs haben wir nichts gesehen und nachher aber im unteren Eck haben wir gesehen, ah super, die Hülle hat eingerissen. Wir haben beweisen können, dass das eben so nicht geht. Und wir haben uns dann dran gemacht an eine weitere Konstruktion. Sie sehen hier, von innen her und wir haben in die Decke haben wir Luftlöcher hineingebaut und darüber einen wie Airbag und haben weiter getestet mit diesem Airbag, um zu zeigen, dass jetzt auf 10.300 Meter das Ganze eigentlich safe ist. Und der ganze Explosionsdruck und das Volumen in diesen Airbag geht. Den haben wir überdimensioniert, damit sicher nichts passiert. Haben das ganze europäisches Erfinderpatent drauf gemacht. Das läuft heute noch und das auch so in einem Letter to the Editor publiziert. Herausforderungen: einerseits Equipment und der ganze Prozess und den Flieger haben Sie gesehen. Wir haben 3 von diesen Challenger Bombardier 604. Das sind Langstreckenjets mit Stehhöhe für mich 1,86. Ich kann normal im Flieger stehen. So ein Privileg hat eigentlich fast niemand. Die meisten haben Learjets und im Learjets, da müssen Sie relativ eng sitzen und haben keine Stehhöhe. Wir können im Flieger hin und her laufen und auch die Behandlungen so machen wie an einem Ipsbett. Der Flieger hat 7.500 Kilometer Reichweite, das ist weiter als die Airbus-Flotte 19 bis 21, das heißt Dubai, London nonstop. Und für Ebola-Transporte aus Afrika ist das ganz angenehm, weil Sie können dann Europa ohne Zwischenlandung erreichen. Dann diese Hülle, diese Ebola-Kiste. der neuesten Generation. Wir haben die ständig verbessert gegenüber der ersten Version. Und so sieht das Innenleben dieser Ebola-Kiste aus. Sie haben verschiedene Module, Beatmung und. Wasser natürlich, es hat auch immer sofort eine Tablette, Temesta Expide, bereit für den Patienten, damit er einen angenehmen Flug hat. Und vorne hier kommt die Luft aus dem Flieger hinein, wird angesaugt mit Unterdruck und hier ist alles vorbereitet in diesen vier Schlitzen. Da ist alles drin, was das Intensivmedizinherz begehrt. Hier unten auch noch am Rand angeklebt, gestreckt, damit sie nicht bricht. Eine einmal zu gebrauchende Fiberoptik, da ist die Ilma drin, Laryngoskop, Tubus, alles Arterien sind schon eingezogen, die Kabel, Perfusorenkabel und Sauerstoff, Beatmungsschlauch ist alles drin. So wird die Hülle gerichtet, bevor wir in den Einsatz gehen. Und das ist die persönliche Schutzausrüstung. Das ist die Original OP, der OP-Anzug aus Operationssaal 7 und 8 in St. Gallen, wenn die Orthopäden die Prothetik machen von Stryker, der Anzug. Der ist eigentlich auch Ebola-sicher, außer eben oben am Kopf, wo die Luft angesaugt wird für die Belüftung. Aber weil wir immer einen im Konzept einen Abstand von mindestens 1,5 Meter zum Patienten haben, ist dieses Risiko für mich vernachlässigbar und ich nehme das auf mich, dass da nichts schief geht. Es haben andere Europäer, die Luxemburger, haben ebenfalls etwas gemacht. Sie haben so eine Kombination zwischen Closed Isolation und Open Isolation gemacht. Open, der Patient muss auch im Schutzanzug hinein und dann in diese Behausung hinein. Aber die Luxemburger fliegen nicht mehr. Sie haben eine EU-Förderunterstützung gehabt und haben diese aber jetzt nicht mehr und ist jetzt nicht mehr auf dem Markt. Auch Deutschland hat etwas gemacht. Sie haben einen Airbus A340 ausgeräumt, die alle Stühle hinausgemacht und haben eine riesige 30x40 Zelle hineingebaut, Open Isolation und der Patient drin und dann muss man im Schutzanzug hinein, braucht aber eben etwa 30 Leute, die dann für einen Flug das Ganze machen. Nach einem halben Jahr wurde die Übung gestoppt, kein Patient wurde geflogen und es wurden wieder Sitze hineingebaut und er fliegt jetzt der normale Linienflüge. Der Prozess operationell, gerade letzte Woche kam diese Anfrage aus Goma im Kongo, ob man vielleicht allenfalls Angestellte von internationalen Hilfswerken evakuieren könnte. Wir machen diese Abklärung mit MedAir, das ist so eine Sicherheitsfirma. Muss man Daten eingeben, dann kommt Gefahrenrisiko hoch, Goma hoch, Sicherheitslage volatil, Aktivitäten von bewaffneten Rebellen. Und es ist auch möglich, dass kurzfristig der Flughafen geschlossen wird und sie nicht mehr weg können. Was auch dazu kommt, ist eben, während dem Landeanflug können sie auch ins Visier von Rebellen geraten und die dann ihren Flieger schneller hinunterholen, als sie landen wollen. Und es wird eigentlich abgeraten, in diese Gegend zu fliegen. Kommt noch dazu, dass die Sicherheit des Flughafens relativ nicht den Normen in Europa entspricht. Vor allem es fehlen Umzäunungen. Das kann auch sein, dass sie im Landeanflug sind und eine Ziegenherde passiert gerade die Landepiste. Und deshalb haben wir gesagt, im Moment würden wir dorthin nicht fliegen, nach Kinshasa in die Hauptstadt schon, aber bis dorthin ist ein relativ langer Weg. Zum Prozess medizinisch. Sie sehen hier das, was man in der Presse nicht gehört hat, den ganzen Sommer durch eigentlich. Seit April ist im Kongo permanent Ausbruch. Anfangs in Gegend Richtung Kinshasa, jetzt hat sich das Ganze nach Osten verlagert, an die Grenze von Uganda. Und die Zunahme ist deutlich im Moment, das hört man einfach nicht. Und etwas ganz Wichtiges ist, der Glaube an böse Geister und Flüche ist sehr viel mehr verbreitet als das Wissen um die Infektionskrankheiten und ihre Ursachen und Übertragung. Die Einheimischen geben uns Schuld, dass wir mit ihnen etwas versuchen möchten, um mehr medizinische Informationen zu bekommen. Also sie sagen, das ist eigentlich das Virus, das die Amerikaner, die Europäer zu ihnen gebracht haben, und das ist eigentlich gar keine Krankheit und wir sollen doch sofort wieder weggehen. Kommt noch etwas dazu, wenn man in weißen Schutzausrüstungen dort unten sich der Bevölkerung nähert, dann rennen diese möglichst schnell weg, weil weiß ist die Farbe des Dämonen. Und dann haben sie Angst und flüchten. Also das ist nicht zu unterschätzen. Der Ausbruch ist zurzeit nicht unter Kontrolle, eben wegen dieser sicherheitsrelevanten Rebellentätigkeit. Und dadurch ist auch der Patientenkontakt geht verloren. Man kann die Patienten nicht durchimpfen, sodass die Übertragungskette abbrechen würde. Rein im Oktober 298 Fälle gemeldet, Letalität 64%, eher hoch und tendenziell zunehmend. Das Gesundheitspersonal ist erschöpft, die WHO hat Schwierigkeiten, neues Personal zu finden, wie auch internationale Unterstützungen aufgrund von der Sicherheitslage eher zurückhaltend sind. Und die Nachbarländer sind gebeten worden von der WHO, ihre Vorbereitungsmaßnahmen zu treffen, damit ein Übertritt auf die anderen Länder nicht vorkommt. Wie gehen wir vor? Welche Patienten transportieren wir überhaupt? Wir haben uns geeinigt mit dem Schweizerischen Tropeninstitut, dass wir Patienten mit anderen Krankheiten, die im Epidemiegebiet waren, die Kontakt zu Patienten oder möglichen Patienten haben, dass wir die transportieren in der Box. Und Patienten, die die Falldefinition Ebola erfüllen, bestätigte Ebola-Patienten, die aber noch hämodynamisch stabil sind, noch nicht blutiges Erbrechen haben, blutige Diarrhoe haben, die würden wir auch transportieren. Patienten, die schon weiter fortgeschritten sind, die kreislaufinstabil sind, blutiges Erbrechen haben, da ist ein Transport, macht einfach keinen Sinn mehr. Die sind schon zu weit fortgeschritten, die werden leider versterben. Da kommt jede Hilfe dann zu spät. Das Konzept gerade überarbeitet, jedes Detail ist geklärt, durchtrainiert und Sie sehen diese 21 Anhänge, wo man jedes kleinste Detail aufgeschrieben hat, durchgecheckt hat, auch wenn wir draußen arbeiten, wir sind zu zweit von der Medizin her und einer kippt um, kollabiert, dann ist auch hier im Vorfeld trainiert worden, wie der andere Kollege den Kollegen aus dem Schutzanzug befreien muss und ihn sicher in den Flieger einladen kann und wieder nach Hause nehmen kann. Reaktionszeit, wir haben 3 Stunden Reaktionszeit, wenn wir alarmiert werden, dann erstellen wir die Hülle bereit. Sie sehen hier alle intensivmedizinischen Kabeln und verpacken das. Die Hülle ist fix fertig gerichtet und geht in den Abflug. Das üben wir jeweils gegenseitig. Das Venflonlegen in der Hülle ist nicht ganz einfach, weil Sie haben durch die Plastik haben Sie diese Brechung, wie wenn Sie einen Fisch im Wasser fangen möchten. Sie greifen immer daneben und am Anfang ist das auch so mit relativ guten Venen, dass Sie daneben stechen und denken, kann doch nicht sein. Das müsste doch gepasst haben. Auch die Intubation nicht am lebenden Patienten, aber am Mannequin wird trainiert. Und wir haben mit dem Inselspital Universitätsspital Bern haben wir eine kleine Studie gemacht, 20 freiwillige Anästhesisten von Assistent bis Chefarzt. Chefarzt hat aber nicht teilgenommen. Haben wir die Airway-Sachen durchgemacht und Sie sehen, grün ist immer in der Kiste, also in der Ebola-Kiste, blau ist normal und rot ist mit dem persönlichen Schutzanzug und dann einfach alle Atemsachen durchgespielt, Masken halten, Larynxmaske, Intubation, ILMA und fiberoptisch intubieren. Und Sie sehen, es ist als Konklusion, es ist machbar, es braucht zum Teil etwas länger, vor allem bei der Fiberoptik, aber immer noch in einer Zeiteinheit, die vertretbar ist. Impfstoff ist auf dem Markt, noch nicht zugelassen. MSD hofft, dass die Zulassung 2019 erfolgt. Etwa 25.000 Patienten und Mitarbeiter sind mittlerweile geimpft. Es ist sehr schwierig, eine Studie zu machen, weil eben dieser Patientenkontakt, der bricht ab. Man kann keine Studie machen, aber der Impfstoff soll sehr gut sein, soll 93-95%ige Sicherheit bieten, soll innerhalb von 10 Tagen den Schutz aufgebaut haben. Und wir haben uns überlegt, sollen wir auch uns von der freiwilligen Gruppe impfen lassen? Ich habe dann gesagt, nein, das Konzept ist so, dass eben Closed Isolation und wir haben keinen Patientenkontakt und ich will meine Mitarbeiter nicht mit einem Impfstoff impfen lassen, der noch nicht zugelassen ist. Im Moment haben wir noch verzichtet. Dann kam eben dieser erste Einsatz und Sie sehen, wir haben konsequent Closed Isolation. Ich arbeite in normaler, sonstiger Uniform an Patienten. Das ist eine englische Rotkreuzärztin, die sich typischerweise beim Ausziehen der Schutzkleidung infiziert hat. Im 2015, wir haben sie nach London ins Royal Free Hospital gebracht. Sie hat überlebt, glücklicherweise, und wir haben ganz normal gearbeitet. Einfach wenn wir Verrichtungen machen mussten, dann sind wir wie bei der Isolette in diese Arme hinein, die 8 Einlässe auf der Seite hat, 8 auf der Hinterseite und 2 oben am Kopf für Manipulationen im Bereich des Atemwegs. Flug damals nach, von Freetown in Sierra Leone nach Bryce Norton auf den Militärstützpunkt in London. Und noch 2 Bilder vom damaligen Einsatz, genau Prozedere. Wir haben mit Kreide unser Prozedere auf das Flugfeld aufgemalt, wo die Ambulanz hin darf, wo die Communication Area ist mit den Leuten, wie das Handling ist, Fuelen und so weiter, Patientenweg, wie der Patient seine Kleider abziehen muss, sich desinfizieren muss in einem Waschbecken. Das ist alles bereitgestellt, hat auch gut funktioniert. Und wir haben dann den Patienten in London ausgeladen und Sie sehen hier, das Vertrauen in unsere Ebola-Kiste war gar nicht so schlecht. Wir haben gesagt, wir kommen Closed Isolation, ihr braucht nichts anzuziehen. Und einige, die haben das auch so gemacht da. Und derjenige, bisschen skeptisch, habe vorsichtshalber noch eine so Plastikschürze vorgehängt. Ja, aber hat gut funktioniert. Patient übergeben auf das englische System, links, rechts schrauben, kein Problem, mit Gummistroppen angemacht und der Patient ist dann ins Royal Free gegangen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Manchmal, wie auch dieser Flieger, ist es nicht ganz einfach zu landen. Das Risiko ist dann hoch, dass etwas passiert, aber der Pilot konnte im entscheidenden Moment das Steuer auf die richtige Seite bringen und das Risiko beenden. Und auch dieser Flieger ist dann sicher im Dock gelandet. Vielen Dank.